Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. In der Bibel können wir im Buch Genesis nachlesen. Als Rahel sah, dass sie Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie sagte zu Jakob, verschaff mir Söhne, wenn nicht sterbe ich. Soweit das Buch Genesis. Die Gründe für die Kinderlosigkeit in heutiger Zeit, die sind vielfältig. Die einen waren schon zu alt für Kinder, als sie geheiratet haben. Andere, die jung genug sind, haben sich ganz bewusst erstmal für die berufliche Laufbahn entschieden, was einfach auch eine Entscheidung ist. Viele Paare aber, und das sind nicht wenige, die sind ganz ungewollt kinderlos. Circa 2 Millionen Paare sind das in Deutschland. Alle Paare wünschen sich darüber hinaus natürlich eines, nämlich gesunde Kinder zu bekommen. Dieser Wunsch, der ist nachvollziehbar, völlig berechtigt und legitim. Insbesondere Paare, bei denen zum Beispiel eine Erbkrankheit vorliegt, die sich auf ihre Kinder weiter übertragen könnte, die haben diesen ganz berechtigten Wunsch dazu. Da klingt das Versprechen der Reproduktionsmedizin und der Kinderwunschkliniken nahezu unwiderstehlich verlockend, jedem Ehepaar auf künstlichem Wege Kinder zu verschaffen und darüber hinaus sogar mittels der sogenannten Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, auch noch für gesunde Kinder zu sorgen. Doch was wird dabei wirklich aus der Welt geschafft? Ist es die Krankheit oder ist es der Kranke? Ist der Wunsch nach gesunden Kindern etwa verwerflich? Sind Embryonen nicht sowieso durchs Embryonenschutzgesetz geschützt? Und was sind das für 3 im Bundestag diskutierte Entwürfe, wo es gerade bei der PID darum geht? Eines aber, und das ist ganz klar, jedes Ehepaar, das erfährt, dass ihm der Kinderwunsch auf natürlichem Wege versagt zu sein scheint oder bei denen die Gefahr besteht, keine gesunden Kinder zu bekommen, die leiden einfach sehr darunter. Das ist einfach mal ein Fakt. Kinderwunsch kann also ein tiefer innerer Schmerz sein, eine ständig bohrende Frage an den Schöpfer, eine Frage, aber auch ein Hoffnungszeichen. Im Zuge der Woche für das Leben stellen wir uns in der Lebenshilfe die Frage, noch nichts wert Menschen am Anfang ihres Lebens. Dazu sind wir verbunden mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Aktion Lebensrecht für alle, die jetzt gerade noch schnauft, kurz Alpha. Hallo, Frau Linder, ich grüße Sie.
Ja, ich versuche, meinen Frosch wegzuhusten. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Frau Linder. Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Einige kennen Sie ja schon bei Radio Horeb, weil Sie doch hin und wieder bei uns auf Sendung sind. Sie sind 44 Jahre alt, haben 3 Kinder. Sie sind Übersetzerin, Lektorin und Familienmanagerin, aber deswegen sind Sie jetzt nicht bei uns. Sie sind bei uns, weil Sie seit 2001 Mitglied des Bundesvorstandes und seit 2005 stellvertretende Vorsitzende der ALFA sind, Aktion Lebensrechts für alle. Sie gehören der Redaktion der Zeitschrift Lebensforum an und Sie leiten auch das Projekt, wenn ich richtig informiert bin, Vital. Es gibt Alternativen, da geht es darum, Alternativen zur Abtreibung für Mütter in Not zu finden und Sie sind Autorin des Buches Geschäft Abtreibung. Soweit alles richtig, Frau Linder?
Perfekt.
Gut, machen wir einfach weiter so, dass es perfekt ist. Frau Linder, es geht bei uns heute Thema in der Woche für das Leben noch nichts wert, Menschen am Anfang ihres Lebens. Da gibt es ja verschiedene Meinungen und Diskussionsgrundlagen. Lassen Sie uns einfach erstmal ein paar Basispunkte klären, weil es dreht sich ja bei PID und künstliche Befruchtung eigentlich auch immer um das Thema, wann ist ein Mensch ein Mensch? Und wie definiert denn eigentlich zum Beispiel der Gesetzgeber in Deutschland diesen Zeitpunkt? Wann bin ich eigentlich vor dem deutschen Gesetz ein Mensch?
Das ist, was man gar nicht sich vorstellen kann, auch im deutschen Gesetz sehr unterschiedlich. Im Erbrecht zum Beispiel können Kinder schon vor der Geburt als Erben eingesetzt werden. Wenn Sie sich das Grundgesetz ansehen, steht da, die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt eigentlich zunächst von der Zeugung bis zum Tod. Wenn Sie sich aber andere Gesetze ansehen, ist der Mensch in manchen Bereichen seines Lebens von dieser Gesetzgebung ausgenommen und von dieser Würde auch ausgenommen. Wenn Sie sich das Schwangerenhilfegesetz ansehen, also den früheren Paragraphen 218, der ja auch jetzt noch strafrechtlich geregelt ist, da sind Bereiche ausgenommen, die natürlich den Anfang des Lebens betreffen und die eben nicht von der Zeugung ausgehen, sondern von späteren Zeitpunkten. Also das ist schon im Gesetz sehr unterschiedlich.
Wie definiert denn die EU den Beginn des Lebens?
Die EU hält sich da erstaunlicherweise immer ein wenig raus. Denn die EU bekommt von den internationalen Organisationen gewisse Vorgaben und Dokumente. Also auch da gilt eigentlich von Beginn bis Ende. Aber wenn Sie sich die Sache...
Also Beginn ist Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle?
Grundsätzlich stellt das eigentlich niemand in Frage. Aber wenn Sie sich die Gesetze genauer ansehen, ist es zum Beispiel bei UNO-Dokumenten so, zum Beispiel bei der Kinderrechtskonvention, die da sehr gerne als Maßgabe herangezogen wird, dass da der Mensch erst ab Geburt ein Kind ist. Also diese Kinderrechtskonvention der UNO, die also auch Vorlage ist für viele Gesetzesvorhaben innerhalb der EU, die gilt erst ab der Geburt und das ist relativ neu.
Also die Gesetzeslage ist ein klares einerseits, andererseits.
Ja.
Wie definieren denn die Kirchen die Frage, wann ist ein Mensch ein Mensch? Sind sich da die großen christlichen Kirchen einig?
Könnte man antworten mit Radio Erivan. Im Prinzip schon, aber.
Okay.
Also bei der katholischen Kirche ist es klare Maßgabe von der Zeugung. Da ist also auch im Laufe gerade der letzten beiden Päpste, also Benedikt der 16., Johannes Paul der 2., aber auch schon unter Paul dem 6. und schon früher stand immer ganz klar in allen Enzykliken drin, ab der Zeugung. Was bei der katholischen Kirche von uns immer ein wenig kritisch gesehen wurde, ist die Tatsache, dass Kinder unter einem bestimmten Geburtsgewicht, also zum Beispiel Fehlgeburten, nicht begraben werden konnten. Aber das hat sich mittlerweile glücklicherweise auch erledigt. Da ist die Kirche dann auch konsequent weitergegangen. Auch die evangelische Kirche sagt das im Prinzip, zieht das dann aber einfach nicht konsequent weiter.
Also, wie meinen Sie das?
Offen gestanden kann ich es schlecht nachvollziehen als Lebensrechtler, wenn eine Kirche sagt, das Leben beginnt bei der Zeugung und ist ab da genauso schützenswert und würdig wie jedes andere Leben. Aber auf der anderen Seite stelle ich Abtreibungsscheine aus. Das ist einfach aus Lebensrechtssicht nicht konsequent durchdacht.
Was steht denn eigentlich im Embryonenschutzgesetz, das auch häufig zitiert wird?
Das Embryonenschutzgesetz ist geschrieben worden im Zuge der künstlichen Befruchtung und bezieht sich ausschließlich auf durch diese künstliche Befruchtung gezeugte Kinder. Das Embryonenschutzgesetz hat also nichts mit einer normalen Zeugung oder so zu tun, sondern das ist ausschließlich dafür geschrieben worden, um diejenigen Kinder zu schützen, die für die künstliche Befruchtung hergestellt worden sind. Auf andere Kinder bezieht es sich nicht. Und dieses Embryonenschutzgesetz sagt zum Beispiel, dass man Kinder nur dann künstlich herstellen darf, wenn sie auf Wunsch der Eltern, also infolge eines Kinderwunsches produziert werden. Zu keinem anderen Zweck dürfen sie hergestellt werden. Und es steht zum Beispiel auch darin, dass man mit ihnen nichts anderes machen darf.
Und als was?
Bitte?
Als was?
Nichts anderes als zum Zwecke der Einpflanzung in die Gebärmutter der Mütter. Das ist der einzige Grund der Herstellung. Das steht eigentlich im Embryonenschutzgesetz. Und es steht auch drin, dass man nicht mehr Kinder herstellen darf, als in die Gebärmutter eingesetzt werden. Das heißt, es gibt in Deutschland zum Beispiel aufgrund dieses in diesem Sinne wirklich guten Gesetzes keine Möglichkeit, generell Kinder einzufrieren. Dass man also sagt, ich produziere 10 Embryonen, 3 setze ich ein und 6 friere ich ein in der sogenannten Kryokonservierung, die es in anderen Ländern ja massenhaft gemacht wird. Das ist in Deutschland bisher nicht erlaubt.
Und die 3, die dann eingepflanzt wurden, dann gibt's Drillinge, oder?
Das ist gleich der nächste Punkt. Im Höchstfall gibt es Drillinge. Und da kommt dann direkt das nächste Problem. Auf der einen Seite haben diese Eltern, die sich ja wirklich sehnsüchtig ein Kind wünschen, das Problem, dass oft kein Kind sich weiterentwickelt. Dass also alle Kinder, die eingepflanzt wurden, absterben. Auf der anderen Seite kann es dann tatsächlich, und das kommt häufig vor, passieren, dass alle 3 Kinder sich gut entwickeln. Und dann steht die Familie vor Drillingen. Da viele Familien das aus verständlichen Gründen für zu viel halten auf einmal, gibt es dann das Angebot der sogenannten Mehrlingsreduktion. Bei dieser Mehrlingsreduktion wird mindestens ein Kind, was am besten erreichbar ist von außen, gezielt wieder abgetrieben, nachdem die Eltern mit wirklich sehr großem persönlichen belastendem Aufwand diese künstliche Befruchtung über sich haben ergehen lassen, wird dann mindestens ein Kind im Mutterleib gleich wieder getötet, weil drei dann zu viel sind. Also auch das ist ein sehr großer Kritikpunkt an dieser Methode der künstlichen Befruchtung.
Was ist da das Entscheidungskriterium? Das ist am nächsten liegt, wo ich am besten rankomme, das wird reduziert.
Ja, also in der Regel wird es so gemacht, dass eine Kaliumchloridspritze in das Herz eines Kindes gesetzt wird. Daraufhin hört das Herz innerhalb kurzer Zeit auf zu schlagen und das Kind ist tot. Und da wird ausschließlich gesehen, an welches Herz komme ich am besten ran. Das ist die gängige Ausscheidungsregel bei dieser Methode.
Jetzt ist mir an zwei Stellen aufgefallen, Frau Linder, Ihre Wortwahl. Zum einen haben Sie im Zuge der künstlichen Befruchtung von Herstellung gesprochen und jetzt gerade eben nehmen Sie das Wort Reduktion in den Mund. Mhm. Warum unterscheiden Sie jetzt zum Beispiel zwischen, warum wird das Kind nicht im Reagenzglas gezeugt, sondern, wie Sie sagen, hergestellt? Warum diese unterschiedliche Sprachwahl?
Weil es kein natürlicher Vorgang ist, sondern ein künstlicher.
Okay, und die Reduktion?
Die Reduktion ist auch kein natürlicher Vorgang, sondern ein technisch-mechanisch-künstlicher. Und ich verwende die Worte auch deswegen, um klarzumachen, mit welchem Vokabular die Leute, die halt da auch sehr viel Geld dran verdienen, von der Tötung eines Kindes sprechen. Also wir sagen immer, es ist die Tötung eines Kindes, aber jemand, der halt diese Spritze setzt, spricht dann ganz technisch von einer Mehrlingsreduktion. Deswegen wollte ich das Vokabular auch mal so in den Raum stellen, damit man sich klar macht, mit welchen Worten diese Leute das eigentlich nur noch als Technik betrachten und die menschlichen Aspekte auch bei den Eltern mittlerweile vollkommen außer Acht lassen. Denn man spricht ja auch nicht von Kinder bekommen, sondern die sprechen ja nur noch von Reproduktion. Und das ist auch so ein Begriff, der also aus meiner persönlichen Sicht ganz schrecklich ist. Produktion heißt, ich stelle ein Auto her. Reproduktion heißt, ich lasse meine Kinder mittlerweile herstellen. Und das ist aber genau der Weg, der da beschritten werden soll, dass eben eine Zeugung und eben diese Angelegenheit, Kinder zu bekommen, nicht mehr als normaler, natürlicher Vorgang gesehen wird, sondern immer mehr technisiert und auch immer mehr strukturiert und auch immer mehr kontrolliert.
Frau Linder, viele Menschen wissen eigentlich nicht wirklich, was bei künstlicher Befruchtung passiert. Landläufige Meinung ist, man holt aus der Frau eine Eizelle raus, legt sie in eine Petrischale, spritzt ein wenig externen Sperma dazu und schon gibt es ein Embryo sozusagen. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Also die Paare betreiben ja einen nicht unerheblichen Aufwand. Können Sie uns kurz mal was dazu sagen, wie eigentlich das Verfahren einer künstlichen Befruchtung in der Regel ist?
Ja, ich bin kein Mediziner, aber also erstmal ist es so, dass Paare ja feststellen, wir bekommen auf natürlichem Wege kein Kind. Und wenn das dann über längere Zeit läuft, manche gehen nach einem Jahr, manche gehen erst nach 4 Jahren, das ist ja unterschiedlich, dann gehen die halt zu einem Mediziner, um herauszubekommen, woran das liegt. Und dann gibt es erstmal Befragungen und auch Untersuchungen, um die Ursache herauszufinden. Was dabei vergessen wird, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen schiebe ich den auch vor, viele Paare, die dann in diesem Kinderwunschzentrum landen, könnten auch auf natürlichem Wege Kinder bekommen, ohne dass man gleich zur künstlichen Befruchtung greifen muss. Das ist eine Sache, die sich in Deutschland überhaupt noch nicht verbreitet hat, aber in anderen Ländern schon. Wenn Sie zum Beispiel in die USA gehen, da gibt es eine große Organisation, die nach den wirklichen Ursachen der Unfruchtbarkeit sucht und dann versucht, gezielt daraufhin zu behandeln, also wirklich die auch biologischen Probleme dieses Paares dann zu lösen, um denen dann auf den Weg zu helfen, dass sie auf natürlichem Wege doch noch ein Kind bekommen können.
Also dort wird die Unfruchtbarkeit behandelt und nicht das Kind produziert.
Richtig, da wird also wirklich die Ursache versucht zu behandeln. In einer schottischen Studie zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass ein Viertel der Paare, die da hingekommen sind, gar nicht wussten, wann man ein Kind bekommen kann. Die hatten also überhaupt keine Ahnung von diesem monatlichen Fruchtbarkeitszyklus. Dann waren viele Leute da, also es ist auch ein sehr hoher Prozentsatz, die aufgrund von äußeren Belastungen einfach in diesem Moment unfruchtbar sind, aber nicht insgesamt immer unfruchtbar. Zum Beispiel Stress, falsche Ernährung, sehr schädliche Lebensgewohnheiten. Also das ist auch ein ganz zentraler Punkt für diese Leute, dass sie sagen, sie müssen jetzt erstmal ihr Leben in gewisser Weise umstellen, damit sie überhaupt die Ruhe haben, dass ihr Körper überhaupt in der Lage ist, sich auf sowas einzustellen. Und wenn man diese ganzen Möglichkeiten, da gibt es also noch viel mehr Möglichkeiten. Wenn man die mal wegnimmt, dann bleibt also zunächst ein relativ kleiner Prozentsatz von Paaren übrig, bei denen es in der Tat so ist, dass sie keine Kinder bekommen können. Und die gehen dann zu diesem Kinderwunschzentrum und sagen, wir möchten ein Kind. Das ist ja schon eine sehr große Belastung, wenn sie da hinkommen, weil sie sich ja sehnsüchtig ein Kind wünschen. Die sind also schon wirklich menschlich auch sehr vorbelastet. Und das, was vor allem die Frau sich dann antun muss, das ist dann zusätzlich noch eine sehr schwere hormonelle und körperliche Belastung. Sie muss sich nämlich dann stimulieren lassen durch unheimlich starke Hormongaben, damit eben so viele Eizellen in ihrem Körper heranreifen, dass man mehrere entnehmen kann.
Also man wartet nicht den Zeitpunkt des normalen Eisprungs ab.
Man kann sehr gut entwickelte Eizellen nehmen, damit man überhaupt eine Erfolgsmöglichkeit hat. Deswegen sind die Hormongaben, die diese Frauen dann bekommen, wirklich unglaublich hoch und das ist wirklich eine Belastung für die.
Das ist gesundheitlich nicht wirklich unbedenklich, oder?
Diese Eizellen werden dann entnommen und dann werden die erfolgversprechendsten Eizellen mit den erfolgversprechendsten Samen des Mannes dann zusammengeführt, im Idealfall. Der Idealfall ist der, dass da einfach im Körper der Frau häufig eine Möglichkeit nicht besteht, das Ei und die Samenzelle zusammenzubringen, dass die also beide im Prinzip zeugungsfähig sind, aber dass zum Beispiel ein Eileiter verklebt ist, sodass sie nicht zusammenkommen können. Der medizinische Idealfall ist dann also, dass man nur dieses Ei und diesen Samen zusammenbringen muss. Es gibt aber dann natürlich auch die Fälle, wo entweder die Frau oder der Mann gar nicht zeugungsfähig sind, dass also der Samen des Mannes überhaupt keine Kinder, also überhaupt keine Chance bietet, selbst Kinder zu bekommen. Und da sind wir dann natürlich schon wieder bei dem Thema, dass dann Samen von anderen Männern genommen werden. Dass also die Eltern, die dann dieses Kind im Bestfall damit nach Hause nehmen, dass das gar nicht die biologischen Eltern dieses Kindes sind. Das sind dann wieder ganz andere Bereiche. Aber selbst im Idealfall ist es so, dass die Frau sich also wirklich einer sehr schweren Hormonbehandlung unterziehen muss. Da muss sie natürlich sich sozusagen nicht operieren, aber doch operativ behandeln lassen, indem die Eizellen erstmal entnommen werden. Sollte es dann so sein, dass sich tatsächlich Kinder gebildet haben nach dieser künstlichen Zusammenführung, muss sie sich erneut dem Eingriff unterziehen, dass die Kinder eingepflanzt werden. Sie muss also auch viele Dinge beachten, muss ein sehr diszipliniertes Leben führen und mit diesem Druck dahinter, dass man unbedingt ein Kind will, ist das für diese Paare wirklich eine ungeahnt hohe Belastung. Und im absoluten Idealfall klappt das und man hat dann halt von 3 Embryonen, die eingepflanzt werden, haben sich dann 1 oder 2 entwickelt und die Eltern möchten das bekommen. Aber dieser Idealfall ist eben eigentlich der seltenste Fall. Das ist nicht der eintritt.
Nämlich? Welcher Fall tritt ein, Frau Linde?
Im Verhältnis zu den Kosten und zu dem Aufwand ist die Erfolgsquote sehr mager. Also es ist meistens so, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert, sondern viele Paare machen das 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal. Ich kenne ein Paar, das es 7-mal gemacht hat und nach dem 7. Mal hat es endlich funktioniert, in Anführungsstrichen. Und 7-mal bedeutet 7-mal diese ganze Prozedur und diese ganze Belastung und natürlich auch die ganzen Kosten. Und die sogenannte Baby-Take-Home-Rate, also der Anteil der Leute, die aufgrund einer künstlichen Befruchtung dann tatsächlich ein Baby mit nach Hause nehmen, liegt im Bestfall unter 20%. Das heißt, über 4/5 dieser Behandlungen sind generell zunächst erfolglos. Und das ist, wie gesagt, im Vergleich zu dem Aufwand, der da betrieben wird und den Versprechungen, die vor allem den Eltern gemacht werden, ist das also ein sehr schlechtes Ergebnis und müsste eigentlich dazu führen, dass sich die Kinderwunschzentren Gedanken machen, woran das liegen könnte, tun sie aber nicht.
Frau Linde, der Punkt der Präimplantationsdiagnostik passiert also nur bei künstlichen Befruchtungen, also Paare, die auf natürlichem Wege ein Kind bekommen können, für die zählt das alles nicht, das geht einfach nicht, rein technisch, ja. Mhm. Präimplantationsdiagnostik betrifft also nur Paare, die sozusagen über künstliche Befruchtung ein Kind bekommen. Jetzt klingt es doch eigentlich ganz toll, ganz gut und ganz richtig, also für Paare, die eventuell eine Erbkrankheit mit sich tragen, eine Möglichkeit zu schaffen, dass diese Paare völlig gesunde Kinder bekommen. Warum regen wir uns eigentlich auf bei PED? Ist doch eine wunderbare Sache, einfach hier können Erbkrankheiten endlich aus der Welt geschafft werden.
Das ist das, was viele Menschen sagen. Es ist aber so, dass nicht die Krankheit aus der Welt geschafft wird. sondern der Mensch, der diese Krankheit möglicherweise in sich trägt. Es ist also so, dass das Geschenk, dieses Kind als Geschenk nicht mehr angenommen wird, sondern ein Kind darf, wenn man diese Präimplantationsdiagnostik konsequent weiterführt, ein Kind kann nur noch dann auf die Welt kommen, wenn es perfekt ist, wenn es so ist, wie die Eltern oder irgendjemand anders es haben wollen. Das Kind ist ein Zweck. Es gibt ja auch diese Rettungskinder zum Beispiel. In Frankreich ist jetzt so ein sogenanntes Rettungskind geboren worden. Da sind ganz viele andere, auch gesunde Kinder, also vollständig gesunde Kinder dieses Paares, auch, wie das so schön heißt, verworfen worden, also getötet worden, weil sie nicht die richtigen Eigenschaften hatten, um ein bereits lebendes Geschwisterkind mit Blut oder anderen Körperteilen zu versorgen, um dieses Kind zu retten, Knochenmark oder was auch immer da benötigt wird. Das heißt, die Kinder kommen nur noch zu einem bestimmten Zweck auf die Welt. Die werden nicht mehr angenommen, wie sie sind. Es wird natürlich immer argumentiert mit den Paaren, mit den schweren Krankheiten. Das ist genau wie bei der Abtreibung. Man nimmt immer die schlimmsten Fälle, wo wirklich eigentlich jeder vernünftige Mensch sich hinsetzt und sagt, ja, das kann ich aber doch eigentlich gar nicht entscheiden, das kann man den Eltern nicht antun. Und genau mit diesen Fällen wird dann argumentiert natürlich, mit Mukoviszidose, eine sehr schwere Krankheit. Mit Down-Syndrom übrigens wird auch argumentiert, obwohl das Down-Syndrom gar keine Krankheit ist, sondern eine Chromosomenabweichung. Die Menschen sind einfach anders, aber die sind ja jetzt auch wirklich nicht im eigentlichen Sinne krank. Und der wesentliche Kritikpunkt an der PID ist der, dass damit eben Kinder aussortiert werden. Es wird keine Krankheit damit geheilt, es wird keine Krankheit damit ausgerottet, sondern es werden Kinder ausgerottet, die eventuell genetisch in irgendeiner Weise anders sind als andere Menschen. Und das ist der wirklich zentrale Kritikpunkt, der auch einen ganz klar eugenischen Aspekt hat. Wer darf leben? Darf nur jemand leben, der komplett gesund ist? Darf nur jemand leben, der leistungsfähig ist? Dazu kommt dann die Frage, wenn jetzt dieses Kind tatsächlich PID getestet gesund ist und kommt auf die Welt und nach 2 Jahren wird es krank an irgendeiner Krankheit, die man vorher nicht erkannt hat. Was mache ich dann mit diesem Kind? Die Eltern wollten noch ein gesundes Kind. Und das sind ganz viele Fragen, die sich viele Leute einfach nicht stellen. Manche, weil sie nicht wollen, manche, weil sie nicht so weit denken. Aber diese Verzweckung des Menschen und diese eugenische Stellungnahme, dieser eugenische Gedanke, der dahinter steckt.
Können Sie den Begriff kurz erklären, Eugenik?
Ja, Eugenik stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, ist da schon experimentiert worden. Die Eugenik versucht auf verschiedene Art und Weise sowas wie eine perfekte Volksgesundheit oder Rassengesundheit zu schaffen. Und da gab es früher halt wenig Möglichkeiten, da hat man das mit Sterilisation gemacht. Zum Beispiel im Dritten Reich hat man massenhaft Menschen mit geistigen Behinderungen und auch andere zwangssterilisiert, damit die keine Kinder bekommen und damit eben solche genetischen Veränderungen nicht vererbt werden. Danach hat man das jetzt mit Abtreibung und künstlicher Verhütung gemacht. Und jetzt ist es eben so, dass man diesen eugenischen Gedanken, nur noch gesunde Menschen haben zu wollen. Das ist eine tolle Kontrolle. Ja, ich kann also wirklich bei vielen Menschen dann schon sagen, super, der hat Mukoviszidose, der würde Mukoviszidose bekommen, aber ich kann das ja schon vor der Einpflanzung testen, also habe ich dann einen Kranken weniger, um den ich mich kümmern und für den ich bezahlen muss. Man kann also immer nachweisen, dass solche Leute Berechnungen anstellen, was ist billiger, und dass solche Leute klar versuchen, auch dadurch eine sogenannte Volksgesundheit zu verbreiten.
Frau Linder, was heißt denn das jetzt konkret für den 20-jährigen Mukoviszidose-Kranken, der heute lebt? Was heißt das eigentlich für den? Was sagt ihm das?
Das sagt ihm, dass er erstens Glück gehabt hat, dass es zu seiner Zeit, als er noch nicht geboren war, dass seine Eltern sich nicht künstlich haben befruchten lassen und dass es keine Präimplantationsdiagnostik gab in seinem Fall. Das heißt zweitens, dass seine Eltern ihn nicht abgetrieben haben, zum Glück. Und das heißt drittens, dass er das Gefühl haben muss, ich bin hier nicht erwünscht in dieser Gesellschaft. Ich bin nur da, weil es niemand vorher entdeckt hat. Und das ist für die über 7 Millionen Menschen mit Behinderung, die wir in Deutschland haben, ein ganz fatales Signal. Denn der Weg ist so, wenn ich sage, ein Kind vor der Geburt hat kein Lebensrecht, wenn es eine Behinderung hat. Ein Kind im Reagenzglas hat kein Lebensrecht, wenn es eine Behinderung hat. Wer garantiert diesen Menschen, dass nicht irgendwann jemand sagt, ein Mensch, der schon lebt und eine Behinderung hat, hat auch kein Lebensrecht?
Sie sprechen das Wort der Behinderung an, Frau Linder. Wie viele Behinderungen oder wie formuliere ich jetzt diese Frage, Frau Linder? Es geht einfach darum, wie viel Behinderungen erleide ich eigentlich vor meiner Geburt und wie viele nach meiner Geburt?
Das ist auch ein sehr triftiges Argument gegen die PID. Zum einen werden viele Krankheiten, die im Leben eines Menschen auftreten können, durch die PID gar nicht erfasst und können gar nicht getestet werden. Zweitens ist es so, dass jeder Mensch hunderte von genetischen Veränderungen in sich trägt, von der Zeugung an, und niemand sagen kann, aufgrund welcher Lebensweise oder welcher Tatsachen diese genetische Veränderung wirklich mal zum Tragen kommt. Das gilt auch für viele für viele genetisch veranlagte Erkrankungen. Und drittens sagt die Statistik, dass nur 3% sämtlicher Krankheiten und Behinderungen vor der Geburt eintreten und 97% nach der Geburt. Insofern ist die PID auch in keiner Weise ein Mittel, um zu dem zu führen, was die Leute gerne hätten, nämlich eine sogenannte leidfreie Gesellschaft oder eine leidreduzierte Gesellschaft. Das geht mit der PID gar nicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet in der Woche für das Leben bei der Lebenshilfe. Heute unser Thema noch nichts wert, Menschen am Anfang ihres Lebens. Wir sind im Gespräch mit Alexandra Linder. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle und sie ist auch Buchautorin. Wir sind mitten im Gespräch über Präimplantationsdiagnostik, künstliche Befruchtung. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute in der Woche für das Leben 2011. Unser Thema in der Sendung noch nichts wert. Menschen am Anfang ihres Lebens. Wir sind im Gespräch mit Alexandra Linder. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der ALFA-Aktion Lebensrecht für alle. Wir sprechen über Präimplantationsdiagnostik, künstliche Befruchtung, unerfüllter Kinderwunsch. Dies sind die Themen heute in der Sendung. Und ich begrüße den ersten Hörer, den Herrn Scherer aus Unterschleißheim bei München. Ich grüße Sie.
Ja, grüße Gott zusammen. Ja, ich habe folgende Frage oder überhaupt allgemein. Ist es dann aus katholischer Sicht, macht es überhaupt Sinn, eine künstliche Befruchtung zu machen? So wie ich das nämlich jetzt verstehe, wird ja auf jeden Fall aus dem Mutterschoß eine Mördergrube. Weil ja auf jeden Fall nur ein oder zwei, man hat jetzt von drei gesprochen, die eingepflanzt werden, eins wird getötet, dann vielleicht werden ja auch zwei getötet, weil man ja nur eins will. Das hört sich da schon mal sehr kritisch an aus meiner Sicht.
Frau Linder.
Ja, vielen Dank für die Frage. Guten Morgen. Das ist in der Tat eine sehr heikle Frage. Auf der einen Seite möchte man natürlich den Eltern den Kinderwunsch natürlich irgendwie erfüllen. Auf der anderen Seite sind alle künstlichen Methoden mit vielen Risiken und Gefahren behaftet für die Eltern und eben auch für das Kind. Also aus katholischer Sicht, soweit ich das nachverfolgen konnte, plädiert die katholische Kirche auch ganz klar dafür, die künstliche Befruchtung aus diesen Gründen nicht zu machen. Abgesehen davon, dass eben dieser natürliche Vorgang der Zeugung und der Annahme eines Kindes als Geschenk, dass das mit der künstlichen Befruchtung sich ja sowieso komplett erledigt hat. Da sind wir schon bei dem Thema, was biete ich den Eltern an? Oder haben Sie noch eine Nachfrage dazu?
Ja, ich hätte dann jetzt nur noch das eine dazu gesagt. Man muss es dann halt aus christlicher oder katholischer Sicht dann auch einfach so annehmen, wie es Gott jetzt mir gibt oder auch nicht gibt. Und in dem Sinne dann auch vielleicht weiterleben und dann versuchen, eher vielleicht auf dem Wege einer Kindadoption, dass man Kinder adoptiert.
Herr Scherer, damit nehmen Sie sozusagen der Frau Linder schon die Frage vorweg. Ich gebe sie einfach der Frau Linder und verabschiede mich an der Stelle von Ihnen, Herr Scherer. Soweit
ja.
Okay?
Ja, eins hätte ich noch vielleicht.
Insgesamt das Thema. Okay, einen habe ich noch.
Ja, insgesamt dieses Thema Adoption. Warum wird das eigentlich nicht bei dem Thema Kinderwunsch eigentlich in der Öffentlichkeit mehr verbreitet? Es gibt ja so viele Frauen, die vielleicht ungewollt...
Herr Scherer, da machen Sie ein völlig neues Fass auf. Okay. Frau Linder wird es in der Sendung streifen. Thema Adoption ist aber nicht unser Kernthema. Okay. Herr Linder, danke Ihnen.
Frau Linder. Ja, ich hätte ihn weiterreden lassen können, weil er eigentlich genau das sagt, was ich auch sagen wollte. man muss ja auf der einen Seite wirklich sehen, diese Paare haben einen Kinderwunsch und die leiden da extrem drunter. Jetzt ist die Frage, kann ich dieses Leiden durch künstliche Befruchtung und oder PID beenden? Die Zahlen, die Statistiken und auch die menschlichen Aspekte und auch die moralischen, ethischen Aspekte sagen eigentlich, nein, geht nicht. Und wenn dann noch genetisch andere Eltern dazukommen durch Samenspenden und so, wird die ganze Sachlage ja eigentlich noch verquickter. Die Adoption zum Beispiel halte ich persönlich für eine sehr gute Sache. Wir machen das mittlerweile auch über unser schwangere Notruftelefon, dass wir den Frauen das als Alternative ganz klar anbieten. Das Problem an der Sache ist das deutsche Adoptionsrecht. Da müsste unglaublich viel gemacht werden. Also nur so der Punkt, dass man ab einem bestimmten Alter, wo manche Leute sich noch künstlich befruchten lassen, kein Kind mehr adoptieren darf. Oder weil das Kinderzimmer zu klein ist, ein Quadratmeter. Dass also viele Eltern gezwungen sind, ins Ausland zu gehen, wenn sie sich das wirklich antun wollen, weil das ja auch immer so eine Grauzone ist. Und ausländische Kinder adoptieren, damit sie überhaupt eins bekommen. Also wenn der Staat da Regelungen treffen würde und zusammenarbeiten würde und sagen, wir haben auf der einen Seite die Frauen, die glauben, kein Kind großziehen zu können, und auf der anderen Seite diese 2 Millionen Paare, die sich sehnsüchtig ein Kind wünschen. Wenn man das zusammenbrächte, das wäre meiner Ansicht nach die absolute Ideallösung. Man muss den Paaren eigentlich auch die Wahrheit sagen. Die Wahrheit erstens, was für Prozeduren sie sich unterwerfen, was für auch Haftungsfragen sie sich unterwerfen. Die Leute, die nämlich diese Prozeduren vornehmen, die sind aus jeglicher Haftung raus. Wenn also etwas nicht funktioniert oder irgendwas schief geht, bleibt es auch immer an den Eltern hängen. Die werden also letztendlich auch von den Leuten, die denen helfen wollen, dann im Stich gelassen.
Was kann denn da schief gehen, Frau Linder?
Es kann zum Beispiel schief gehen, dass die Frauen Fehlgeburten erleiden. Es kann schief gehen, dass die Kinder dann doch eine Krankheit haben, die zum Beispiel bei der PID gar nicht erkannt werden konnte. Es kann eben schief gehen, dass die plötzlich dann 3 Kinder haben, die sich im Mutterleib entwickeln, und dass die Frau dann wirklich noch eine Abtreibung machen muss, weil sie jetzt plötzlich ein Kind zu viel hat. Und das sind alles Dinge, wo sich diese technisierten Mediziner komplett haftungsmäßig raushalten. Und wo die Verantwortung, das Leiden und die Haftung und überhaupt alles ganz alleine bei den Eltern ist. Also muss man denen auch wirklich diese Sachen allen sagen. Und man muss die Paare dann, gerade wenn es um die PID geht, auch fragen, warum muss es um jeden Preis ein biologisch eigenes Kind sein, wenn man dabei solche Gefahren, Risiken für sich selbst und das Kind eingeht? Kann man da nicht wirklich eine andere Alternative finden? Also das ist auch ein Punkt, über den man nicht gerne spricht, aber den man da auch ansprechen muss, damit man wirklich zu einer Lösung findet, die für alle verträglich ist.
Jetzt begrüße ich aus Ortrup Frau Dr. Kleine-Rischkamp. Hallo, grüße Gott.
Ja, ich grüße Sie auch und ich bedanke mich für die Klarheit in dieser Sendung. Und das finde ich recht ordentlich. Aber mein Leben als Ärztin und Ehefrau und Mutter von 4 gesunden Kindern, leider einigen Fehlgeburten, da muss ich sagen, wir sind nicht der eigene Schöpfer des Lebens, sondern wir haben das Leben aus Gottes Hand anzunehmen. Und wir haben hier am Ort sehr viele taubstumme und behinderte Kinder betreut. Und wir waren glücklich mit diesen Kindern, die sich geistig und psychisch so wunderbar entwickelt haben, dass sie für ihre Umgebung ein Licht geworden sind. Das möchte ich auch mal hinstellen. Es geht ja nicht nur um die Gesundheit, um das total gut entwickelte Kind. Das total gut entwickelte Kind braucht nur einen Unfall zu haben. Und dann ist das Dilemma groß. Wir müssen alles als Menschen, als Geschöpfe aus seiner Hand annehmen. Und wenn wir uns davon entfernen, werden wir immer wieder Schwierigkeiten bekommen. Und diese Komplikationen, die Sie da erzählt haben, die bleiben. Die können wir nicht auslöschen. Nicht mit jeder fortschreitenden medizinischen Entwicklung. Das möchte ich nur dazu sagen. Das schaffen wir Menschen nicht. Das schaffen die besten Ärzte nicht und die besten Forscher nicht.
Ja, also vielen Dank für diese klare Aussage, die ich also wirklich auch nur unterstützen kann. Wir stellen häufig fest, dass Leute, die sich halt mit dieser sogenannten Reproduktionsmedizin und anderen Bereichen beschäftigen, sich immer noch für, ich sage es jetzt mal etwas ironisch, diese Halbgötter in Weiß halten.
Ja, genau.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die versprechen einem ja immer, das alles aus der Welt zu schaffen. Und die machen sich da auch oft was vor. Ob sie es verdrängen oder ob sie lügen, kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall haben Sie vollkommen recht, das kann der Mensch nicht schaffen. Ja, kann ich nur unterstreichen. Und auch was Sie über die Ihre taubstummen Kinder in Ihrer Region gesagt haben.
Sie haben hier eine Schule gehabt.
Ja. Ja, also das ist toll, dass sich die Leute darum kümmern, denn es sind ja genauso Menschen wie wir. Wer bestimmt denn, wie ein perfekter Mensch auszusehen hat?
Ganz genau.
Ja, also wenn wir anfangen ganz zu definieren, nur unter bestimmten Voraussetzungen ist es ein echter Mensch, dann geraten wir ja in ganz gefährliches Fahrwasser.
Ja.
Mit der Argumentation kann ich auch irgendwann sagen, rothaarige Frauen sind keine Menschen, die sind zu zickig. Ja, also irgendwo könnte man das bis dahin weiterführen. Was Sie ansprechen, ist ein ganz zentraler Punkt. Der Mensch wird heute in unserer Gesellschaft als Humankapital betrachtet. Wir sind also nur noch da, um Steuern zu zahlen, um leistungsfähig zu sein und um dem Staat Arbeit abzunehmen. Und sobald wir nicht dazu in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, in diesem Moment laufen wir mittlerweile Gefahr, aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, weil wir zu teuer sind, weil wir kein Geld einbringen, sondern Geld kosten. Das ist auch doch die Diskussion, darf ich einem 80-Jährigen noch eine neue Hüfte einsetzen?
Ja,
also das ist natürlich im Zuge dessen, gebe ich Geld für Menschen aus, weil Menschen eine Würde haben, und zwar alle die gleiche, oder kategorisiere ich die nach, ja, der ist jetzt mehr wert, der zahlt viel Steuern, nee, der ist nichts mehr wert, für den gebe ich jetzt als Staat auch kein Geld mehr aus.
Das ist Thema der Lebenshilfe morgen um 10 Uhr. Menschen am Ende ihres Lebens, da muss ich das Fass an der Stelle zumachen.
Wir machen das Fass zu, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Vielen Dank.
Ich habe noch etwas zu sagen.
Ganz kurz bitte.
Ein kranker Mensch ist oft ein wunderbarer, ein wunderbares Geschenk für eine Familie. Sie glauben nicht, wie sich Familien entwickeln, wenn sie in ihrem Zentrum ein krankes Kind oder einen kranken Menschen haben. Das sind andere Familien, das sind soziale Familien, das sind Familien, die einen tiefen Sinn in ihrem Leben sehen und nicht nur nach Geld und Gut und Ansehen und so weiter preschen.
Frau Kleine-Rüschkamp, ich danke für den Beitrag und für Ihre Anmerkungen. Und jetzt begrüße ich aus Augsburg den Herrn Dresbach. Hallo.
Ja, und zwar, ich möchte mal ins Gespräch bringen, was wäre denn mit Helen Keller, die taub, stumm und blind war, wenn man sich überlegt, was da für eine enorme Leistung hervorgebracht hat.
Können Sie bitte sagen, wer Helen Keller ist? Ich kenne die nicht.
Helen Keller war eine Amerikanerin, die ist schon kurz nach der Geburt, war sie blind, stumm und taub. Und das wäre ein Punkt. Und ein anderer Punkt, ob es ein Gen gibt für die Blindheit, sodass blinde Eltern sich zum Beispiel ein Kind sagen, na, der Gen zur Blinde, also der Sehblinde, der Sehgen, der das Sehen garantiert, wenn das nicht da ist, kommt das Vegetieren. Wenn er da ist, dann lassen wir das Kind weh. Was machen sie dann? Dann haben blinde Eltern plötzlich, dann haben sie ein Kind, das total normal ist. Und die Gefahr ist groß, dass solche Kinder dann sich spätlich von den Eltern desolidarisieren. Also sich von den Eltern eigentlich sagen, oh, der Blinde, also da nichts mehr zu tun haben wollen. Das Problem würde ich ins Gespräch bringen wollen, gell, mit der Frau Linda.
Ja, ich wollte noch ganz kurz die Dame abschließen, wenn Sie die Menschen mit Behinderung selbst fragen, ob sie lieber nicht geboren worden wären, dann sagt die absolut überwältigende Mehrheit, ich lebe gerne. Ja, das wollte ich nur noch abschließend sagen. Also es gibt nur ganz wenige, die sagen, ich wäre lieber nicht auf der Welt, sondern auch die Familien sagen, dieses Kind hat uns so glücklich gemacht, weil es eben diese wichtigen menschlichen Aspekte in den Vordergrund stellt und eben nicht nur das Funktionieren und die Leistung. Jetzt zu dem neuen Aspekt, das ist natürlich auch ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel, Sie haben Andrea Bocelli, glaube ich, vorhin gespielt. Der sollte auch abgetrieben werden. Die Mutter wollte ihn nicht. Ja, das ist auch so ein Fall, der auch da ganz offen drüber spricht.
Andrea Bocelli, der Tenor.
Genau, dass er abgetrieben werden sollte, und es ist ein fantastischer Tenor. Wenn man zum Beispiel auch sieht, was für Talente und was für Menschen uns da verloren gegangen sind. Oder es gibt zum Beispiel einen deutschen Sänger, Herr Quasthoff, der Kontergan-Kind war und der eine fantastische Stimme hat. Und also was für eine Stimme wäre uns da verloren gegangen, wenn jemand gesagt hätte, bloß weil der Mann halt etwas kürzere Arme hat, das Kind müssen wir es abtreiben. Also das sind auch ganz wesentliche Aspekte, welche Talente uns da verloren gehen. Jemand mit einer Behinderung ist doch nichts wert. Das ist also lächerlich. Und mit diesen blinden Eltern, es hat in Großbritannien einen Fall gegeben, wo taubstumme Eltern eine Präimplantationsdiagnostik machen wollten, damit sie ein taubstummes Kind bekommen. Die wollten nur ein taubstummes Kind. Das ist ihnen, soweit ich das weiß, gerichtlich verwehrt worden, was in Großbritannien schon ungewöhnlich ist, weil man da mit der Präimplantationsdiagnostik ja sogar das Geschlecht bestimmen kann mittlerweile. Aber natürlich ist es so, wenn jetzt Eltern mit einer Behinderung so lange ausprobieren, bis sie ein gesundes Kind haben, dass dieses Kind vielleicht irgendwann sagt, ja, ihr habt mich ja nur ausgesucht, weil ich diese Krankheit nicht habe. Was mache ich denn eigentlich mit euch? Ihr habt ja diese Krankheit. Das ist auch ein Aspekt, der dann noch nie in der Öffentlichkeit berücksichtigt worden ist, aber der menschlich natürlich auch eine Rolle spielen könnte.
Frau Linder, der Begriff Präimplantationsdiagnostik, der ist doch eigentlich irreführend, oder?
Ja.
Weil Diagnose ist doch was anderes. Weil, so wie ich sie jetzt verstehe, ist PID Selektion.
Richtig. Es plädieren auch mehrere Leute schon dafür, daraus den Begriff PES, also Präimplantationsselektion, zu machen. Eine Diagnostik bedeutet, ich finde die Ursache einer Krankheit heraus, um diese Krankheit dann zu behandeln. Und bei dieser Behandlung ist es ja so, dass die Krankheit oder die Behinderung zwar festgestellt wird, aber dann wird der Kranke entsorgt und nicht die Krankheit beseitigt. Insofern ist es eigentlich schon absolut gerechtfertigt, da den Begriff Diagnostik klar in Frage zu stellen.
Sie haben gerade eben oder über den Hörer oder über Sie ist es reingekommen, PID in anderen Ländern Europas.
Mhm.
Was sehen wir denn, wenn wir jetzt über die Grenzen Deutschlands hinausschauen, in Ländern, in denen PID freigegeben ist? Was passiert denn dort eigentlich? Haben jetzt da alle Kritiker Recht bekommen oder Unrecht?
Man hat gerne Frankreich als Beispiel genommen, weil in Frankreich der Katalog seit einigen Jahren PID-Zulassung noch sehr eng begrenzt ist. Deswegen habe ich auch diese Geschichte mit diesem Rettungskind erwähnt vorhin, denn plötzlich hat sich herausgestellt, dass also Rettungskinder zu produzieren geht eigentlich nicht laut diesem PID-Katalog und dennoch ist es passiert. Das heißt, man kann es letztendlich gar nicht eingrenzen. Ein schönes Beispiel dafür ist Großbritannien. Da gibt es mittlerweile einen Katalog von, ich glaube, 180 Krankheiten und Behinderungen, die in diesem Katalog drin sind. Und da kann man, wie gesagt, auch die Geschlechtswahl damit vornehmen. Wenn ein Paar sagt, ich habe schon 5 Jungs und ich möchte endlich ein Mädchen, wird halt das Mädchen rausgesucht. Oder zum Beispiel eine Familie hat 11 Kinder herstellen lassen, weil sie das Brustkrebsgen aus der Familie ausmerzen wollten. Und dieses Brustkrebsgen können halt nur Mädchen haben. Also haben sie von diesen 11 Kindern 6 sofort aussortiert und getötet, weil das Mädchen waren, die dieses Gen trugen. Und es war, glaube ich, noch ein Mädchen übrig und das haben sie dann eingesetzt. Und die Jungs, die da entstanden sind, die das Gen ja gar nicht haben, die sind eingefroren worden. Also da geht es wirklich auch darum, Geschlecht auszuwählen und auch gesunde Kinder da auszusortieren, weil sie halt bestimmte Eigenschaften nicht haben, die die Eltern gerne hätten. Der Katalog wird immer weiter ausgewertet, ausgeweitet.
Können Sie mal ein paar Beispiele nennen für Krankheiten, die da so im Katalog sind? Vielleicht sind Sie oder ich darunter?
Nein, wir sind da ganz sicher nicht drunter. Aber es sind zum Beispiel mit diesem Brustkrebsgen, sind da Krankheiten darunter, die gar nicht unbedingt ausbrechen müssen. Das Brustkrebsgen können Frauen in sich tragen und trotzdem ihr ganzes Leben lang nicht Brustkrebs haben. Solche Krankheiten sind mittlerweile dabei. Oder es gibt diesen Veitstanz, diese Chorea Huntington. Das ist eine Krankheit, die bei manchen im Jugendalter ausbricht, bei anderen aber erst nach dem 50. Lebensjahr und bei einigen gar nicht. Also der Punkt ist jetzt gar nicht die Krankheiten, die da drin sind, sondern der Punkt ist, es sind Krankheiten und Behinderungen dabei, die vielleicht überhaupt niemals ausbrechen. Es gibt auch haufenweise Fehldiagnosen, Ich habe gestern noch eine Frau kennengelernt, bei deren zweiten Kind das Down-Syndrom diagnostiziert worden ist. Und sie hat gesagt, wir bekommen es trotzdem. Und dann kam das Kind auf die Welt, also in der vorgeburtlichen Untersuchung, also gar nicht bei der Präimplantationsgeschichte, sondern bei einer ganz normalen Pränataluntersuchung hat man zu ihr gesagt, sie kriegen ein Kind mit Down-Syndrom. Und das Kind kam auf die Welt und ist gesund. Es gibt da ganz viele Fehldiagnosen, was auch die Leute zugeben. Es ist zum Beispiel so, dass bei manchen Embryonen irgendeine genetische Veränderung erst da ist und im Laufe der Entwicklung ist die dann plötzlich verschwunden. Und das sind alles Dinge, die nicht strukturierbar sind, die man nicht festlegen kann, die aber in diesem Katalog drin sind, um die vorsichtshalber lieber zu töten, als das Risiko einzugehen, dass die eventuell irgendwann mal diese Krankheit haben könnten. So weit sind wir da schon.
Jetzt begrüße ich vom Bodensee die Frau Strohmeier. Hallo.
Hallo, ich bin Lucia Strohmeier. Also ich möchte einfach mal wieder einbringen und ich bin selber Betroffene. Ich bin jetzt 46 und habe einen Mordskampf hinter mir. Und ja, Sie haben jetzt gerade gesprochen von der Krankheit, aber Krankheit ist doch auch eine Chance, mein Leben zu ändern. Also mein Weg wäre heute, dass ich mich mit Gott verbinde. Also ich mache momentan die Hagio-Ausbildung und ich sehe einfach, ich muss mich mit Gott verbinden, sonst kann ich nicht leben. Und
Frau Strohmeier, sprechen Sie als Betroffene insofern, dass Sie selber krank sind und Ihre Krankheit als eine Chance begreifen? Verstehe ich das richtig, Frau Strohmeier?
Auch. Also ich habe die künstliche Befruchtung gemacht und ich habe heute einen Hypophysetumor und der kommt zu, was weiß ich, zu einer hohen Prozentzahl von den Hormonstimulierungen und ich kann nur sagen, ich würde es nie in meinem Leben mehr machen, dass ich mich hormonell stimulieren lasse, um Kinder zu kriegen, weil die Kinder sind Geschenk Gottes. Und wenn Gott es nicht will, dann hat er einen anderen Plan mit mir.
Frau Strohmeier.
Auch was ich vorher so Kinder adoptiere, ich weiß halt, was es soll. Wir wollen immer was besitzen. Und Gott schenkt uns die Kinder und wir wollen sie festhalten und nicht loslassen. Also wenn ich heute nochmal, also wenn ich ein Kind, Adoption habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und es heißt ja nur, ich will was festhalten, ich will das. Und für mich, also ich würde lieber heute Pflegekinder nehmen und wenn die Kinder dann wollen, dass sie von mir adoptiert werden, dann würde ich sagen, ja.
Mhm.
Also ich finde, die Freiheit, wir lassen uns gar keine Freiheit mehr. Und ich blockiere mich da damit selber und ich kann einfach nur sagen, ich habe jetzt Gott sei Dank einen Arzt gefunden, in München auch, der Umweltmedizin macht, der alles Mögliche macht. Und ich bin so froh, endlich mal einen Mensch zu finden, der Medizin und Natur miteinander verbindet.
Ja, vielen Dank, Frau Strohmeier, dass Sie sich gemeldet haben und dass Sie das so offen erzählen. Auch da ist wieder so ein Aspekt drin, der in der heutigen Gesellschaft immer verbreitet wird. Man will alles haben und zwar sofort und unter allen Umständen. Und das ist auch so eine Sache, wenn ich das auf ein Auto beziehe oder auf was weiß ich, ein Haus, was ich mal haben will, dann kann man ja durchaus diese Wünsche haben. Aber bei Kind ist eben der wesentliche Unterschied, ein Kind kann ich nicht machen. Und dieses Denken verschwindet. Es ist ja mittlerweile so, dass jeder sagt, ja, ich werde jetzt erstmal vielleicht mal einen Freund und dann vielleicht auch heiraten und Beruf. Und dann schaffen wir uns ein Kind an. Das ist das, was man ja oft hört. Also das Kind wird im Grunde als Luxusobjekt angesehen, das man sich irgendwann mal anschafft, wenn halt die Umstände stimmen. Und das ist auch ein Punkt, der da eine große Rolle spielt. Und viele Mediziner sind ja nichts anderes als leider Erfüllungsgehilfen von solchen Wünschen. Die versuchen gar nicht zu sagen, können sie nicht vielleicht über Pflegekinderadoption oder sowas nachdenken. Das sind ja alles wirklich auch gute Alternativen, über die man sich Gedanken machen kann. Sondern die fühlen sich dann auch verpflichtet. Der kommt an und sagt, er will ein Kind und ich verschaffe ihm das. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, den die Frau Strohmeier da angesprochen hat.
Als nächste Hörerin begrüße ich, ja, die Hörerin möchte nicht genannt werden, aber Sie sind jetzt auf Sendung. Schießen Sie los.
Ja, ich möchte sagen, dass es ein ganz neues Problem ist, und zwar seit die Zivis abgeschafft wurden.
Die Zivildienstleistenden, meinen Sie?
Ja, die Zivil, ja. Da kommen jetzt junge Leute. Es ist einer auch in unserer Familie, der jetzt auf eine Stelle wartet, auf eine Ausbildung in einem Haus. Und er war sehr, sehr krank. Und es steht auch fest, dass die theoretische Sache ihm nicht leicht fallen wird. Aber es sind große Schwierigkeiten da. Man sollte auch diesen jungen Leuten, die jetzt in diesem Alter eine Behinderung zeigen, wenn sie auch praktisch ganz toll sind und sogar sich für diesen Beruf eignen, dass sie nicht abgewiesen werden. Wir haben das jetzt erlebt. Und ich möchte bitten, dass der Staat und die Kirche sich auch für diese jungen Leute, die da eine Behinderung mit sich herumtragen, dass man für sie sorgt und dass man ihnen entgegenkommt.
Dass man es ihnen vor allem die Möglichkeit gibt, ihre Talente dann auch in einem Beruf auszuüben.
Ja, das möchte ich sagen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Vielen Dank. Es ist natürlich eine Folge dieses Denkens, dass diese Menschen weniger wert sind. Dass die dann auch weniger Möglichkeiten plötzlich haben, einen Beruf zu erlernen oder zu zeigen, was sie können. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ja, das ist einfach die Konsequenz, wenn ich sage, ein Kind vor der Geburt, wenn es irgendwas hat, was nicht normal ist, was nicht in unser Spektrum passt, dann ist das weniger wert. Ich darf es ja abtreiben. Ich darf es bei dieser PES da aussortieren. Dann habe ich natürlich irgendwann gesellschaftlich das Problem, dass die Leute sagen, ja, wenn das doch vor der Geburt alles nichts wert ist und weggemacht werden kann, warum soll ich mich dann nach der Geburt drum kümmern? Es gibt ja schon Fälle, wo man sagt, die Eltern sind ja selber schuld. Die Eltern, die ein Kind mit einer Behinderung erwarten, stehen unglaublich unter Druck, weil alle ihnen sagen, ja, das musst du doch nicht bekommen, das liegt euch ja nur auf der Tasche, da zahlt ja auch der Staat nur für, warum bekommt ihr das denn noch? Da sind wir auch auf einem Weg, der wirklich höchst gefährlich ist, aber der natürlich in der Logik konsequent ist, in dem Denken, wenn ich das am Anfang machen kann, warum dann nicht auch später?
Aber das heißt ja dann letztlich, jetzt greife ich selber der Sendung vor für morgen, aber das heißt ja dann letztlich, dann werden halt Menschen, die krank werden und dem Staat aus der Tasche liegen, eingeschläfert.
Das ist durchaus möglich. Da wird Ihnen der Herr Bauer morgen sicherlich aus den Niederlanden einige Dinge berichtet, wo das auch so vorgekommen ist.
Frau Linde, Sie haben vorhin auch erwähnt, dass im Zuge künstlicher Befruchtung Embryonen auch eingefroren werden in großen oder in größeren Mengen. Mhm. Was ja erstmal sich dann ganz gut anhört, sagen wir Gott sei Dank, nur eingefroren, nicht getötet. Ja, wie geht denn das? Taue ich die dann einfach wieder auf und dann kann daraus wieder ein Leben werden?
Jein. Also die werden in flüssigen Stickstoff gelagert und man muss sich schon klar machen, das sind komplette fertige Menschen. Die werden in flüssigen Stickstoff bei weit unter minus 100 Grad eingelagert. Das nennt man Kryokonservierung. Und wenn irgendwann die Eltern kommen und sagen, ich möchte jetzt noch ein Kind haben, dann werden die aufgetaut. Allerdings ist es so, dass viele Kinder schon das Auftauen nicht überleben. Die sterben also beim Auftauen, weil das eben nicht funktioniert. Und die das überleben, die werden dann eingepflanzt. Aber da besteht dann wieder dasselbe Risiko wie sonst auch. Abgesehen davon, dass sich ein fertigen Menschen eigentlich nicht einfach in der Tiefkultur lagern kann. Das muss man sich wirklich plastisch mal vorstellen. Stellen Sie sich das mal bei einem Baby vor. Ja? Bei den Embryonen, die sind ja noch furchtbar klein, das sind ja nur Zellen, wird ja immer gesagt. Aber stellen Sie sich das, es ist ja faktisch dasselbe, bei einem 3 Monate alten Baby vor, nach der Geburt. Ich habe Drillinge bekommen und ich kann im Moment halt nur eins großziehen, also friere ich 2 ein. Ja, also allein dieses Denken, was dahinter steht, ich kann einen Menschen mal auf Seite stellen, vielleicht kann ich ihn ja später noch brauchen. Das ist ja eigentlich menschlich gar nicht nachvollziehbar. Und selbst wenn die das Auftauen dann überlebt haben, ist nach wie vor das Risiko, dass das eben während der Schwangerschaft dann noch schief geht. Also das Risiko bleibt das gleiche. Und hinzu kommt halt der ethisch wirklich sehr bedenkliche Aspekt, dass ich da Kinder im Tiefkühlschrank habe, die darauf warten, dass ich die vielleicht noch haben will.
Frau Linder, Sie selbst sind Mutter von 3 Kindern. Jetzt hören Sie nicht von Eltern, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und die eben die sagen, ich sehe keine andere Möglichkeit jetzt als eine künstliche Befruchtung, dass Sie sich von denen auch anhören müssen, ja, du hast da gut reden, du hast da deine 3 Kinder, wir nicht. Welche Hilfen gibt es denn für Paare, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und die ja jetzt sagen, sie möchten nicht auf künstliche Befruchtung zurückgreifen, aus ethischen Gründen, wie es auch der erste Hörer gesagt hat. Was können denn diese Paare überhaupt tun?
Also ich würde Ihnen zuerst wirklich raten, zu einem Arzt zu gehen, der erstmal die wirklichen Ursachen dieser Unfruchtbarkeit herausbekommt. Es sind ja wirklich ganz oft nur temporäre Ursachen oder Ursachen, die man durch eine Behandlung wirklich auch im Sinne der Gesundheit auch dieses Paares behandeln kann.
Das temporäre Ursachen, das wäre Rauchen, ungesunde Lebensweise, Stress im Beruf oder?
Zum Beispiel, genau. Oder es gibt zum Beispiel Paare, wo ein Partner besonders belastet ist, weil er zum Beispiel gerade schwere Familienprobleme hat oder einen schweren Krankheitsfall, der ihn belastet oder beruflich zum Beispiel im Examensdruck steht. Das sind alles Aspekte, die zu einer temporären Unfruchtbarkeit auch führen können.
Also wir funktionieren auch im gesunden Zustand nicht immer normal.
Korrekt, weil der Mensch eben kein Produkt ist, wo man einfach einen Schalter drückt, sondern ein hochkomplexes Geschöpf. Und wenn da dann wirklich sich rausstellt, dass es wirklich eine dauerhafte Unfruchtbarkeit ist, dann sage ich den Paaren, ich habe ja auch in der Bekanntschaft welche, dass sie vielleicht einfach mal über Adoption oder solche Dinge nachdenken. Und ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, wenn jemand dann partout, trotz aller, wirklich aller Bedenken, die man geäußert hat und aller Diskussionen, die man geführt hat, wenn die partout sagen, ich will aber diese künstliche Befruchtung, dann fälle ich da persönlich kein Urteil drüber. Das sind Menschen und die können sich immer entscheiden. Und ich würde also niemals ein Paar verurteilen, das dann diese künstliche Befruchtung macht. Das darf man auf gar keinen Fall machen.
Jetzt hat eine Hörerin oder ein Hörer hat es ja auch anklingen lassen, der kranke Mensch in der Familie als Segen auch für eine Familie. Jetzt kann man auch gegenüber einem Lebensschützer sagen, ja Moment mal, das ist jetzt ganz schön von der gesunden Familie aus argumentiert, aber was ist jetzt mit dem Kranken selber? Sie hatten vorhin die beiden Opernsänger Andrea Bocelli und Herrn Quasthoff auch genannt. Was ist, wenn man Menschen mit Behinderung oder mit Krankheit fragt? Ja, was wäre denn, hätte man euch gefragt? Was kriegt man denn da immer wieder als Antwort? Haben Sie jemals gehört, dass irgendjemand sagt, nee, ich wäre eigentlich lieber nicht da?
Ganz selten. Das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Das sind aber fast immer Menschen, die eben nicht eingebettet sind in so eine Umgebung. Ich kann da nur ein kleines bisschen mitreden. Meine Jüngste war 2 Jahre wirklich chronisch krank. Und wir wussten auch nicht, ob das jemals wieder aufhören würde. Aber glücklicherweise hat sich das mittlerweile geregelt. Und in diesen 2 Jahren hat das diese Familie so zusammengeschweißt, wie man sich das wirklich gar nicht vorstellen kann. Also auch eine Familie, die jetzt so, ich sag mal so grob gesagt, in Ordnung ist, selbst in so einer Familie ist das noch eine ganz wesentliche Vertiefung des familiären Verhältnisses. Und alle Menschen mit Behinderungen und Krankheiten, die in so eine Familie eingebunden sind, Das sind nicht die, die sagen, ich wäre besser nicht zur Welt gekommen, sondern das sind meistens Menschen, die aus irgendwelchen Gründen so eine Umgebung nicht haben oder nicht hatten und wissen, dass sie vielleicht von irgendwem wirklich nicht erwünscht sind. Aber das sind ganz wenige.
Frau Linder, im Bundestag ist diskutiert worden über die Präimplantationsdiagnostik. Drei Entwürfe gab es da. Die Sache ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht entschieden worden im Bundestag. Was können jetzt Menschen tun, die sagen, ich halte Präimplantationsdiagnostik für den falschen Weg und ich möchte jetzt noch Einfluss nehmen? Was kann man jetzt noch da tun oder ist der Zug schon lang abgefahren?
Gerade bei diesem Thema ist noch alles offen. Da kann also jeder noch was tun. Also es gibt drei Gesetzentwürfe und die haben ungefähr die gleiche Verteilung, absolut gegen diese Methode, also Verbot, und die beiden anderen Gesetzentwürfe auf die eine oder andere Weise lassen sie das zu in eingeschränkten Rahmen. Es gibt aber 178 Abgeordnete, die sich noch keinem dieser Entwürfe angeschlossen haben.
Was mache ich mit denen?
Die schreibt man an.
Woher weiß ich die Adresse?
Man kann das bei uns erfahren. Ja, also wir können jederzeit sagen, welcher Abgeordnete, jeder kennt ja so ungefähr die Abgeordneten aus seinem Wahlkreis. Und man kann bei uns erfahren, ob...
Bei uns ist Alpha.
Bei uns bei der Alpha.
Okay, die Adresse von Alpha ist beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt. Ja, weiter.
Man kann also bei uns erfahren, wer sich welchem Gesetzentwurf angeschlossen hat. Und gerade die Unentschlossenen, die sich noch keinem angeschlossen haben, die achten unheimlich darauf, was aus ihrem Wahlkreis kommt. Und wenn sie in so einem Wahlkreis sind, dann schreiben sie dem, bitten sie den einfach, dagegen zu stimmen, diese Präimplantationsgeschichte zu verbieten, aus eben diesen menschlichen Gründen. Das muss am besten sachlich sein, das kann auch gerne emotional sein, das können auch gerne persönliche Geschichten sein. Also wenn man die wirklich noch anschreibt und wenn die sehen, ich habe aus meinem Wahlkreis jetzt 500 Briefe bekommen, die sagen, ich möchte nicht, dass der Mensch aussortiert wird, dann überlegen sie sich das, welchen Gesetzentwurf sie sich anschließen. Also da haben wir wirklich noch eine Möglichkeit, die Abgeordneten dazu zu bewegen, einfach für das Leben einzutreten und nichts anderes zu tun. Das ist wirklich mal eine Chance, die wir effektiv noch haben.
Also da bin ich nicht nur Stimmvieh und alle 4 Jahre gehe ich mal zur Wahlurne, sondern hier kann ich wirklich aktiv eingreifen, meinen Abgeordneten anrufen, dem schreiben.
Ja, das können Sie eigentlich immer machen. Ja, also bei allen diesen Themen machen, wenn sowas gerade aktuell ist, weil die ein sehr feines Gefühl auch dafür haben, was die Wähler wollen. Und die Mehrheit will es ja nicht. Und das muss man denen klar machen, weil die das halt zum Teil auch gar nicht so mitbekommen, wenn die in Berlin sitzen.
Was macht denn Ihre Organisation Alpha da dagegen?
Wir haben eine große Aktion gegründet, zusammen mit zwei anderen Organisationen, eine Stoppt-PID-Aktion. Wir stehen in Kontakt mit mehreren Abgeordneten und haben auch an den Entwürfen zum Teil mitgewirkt, an diesem Verbotsentwurf. Dann haben wir jetzt alle Abgeordneten nochmal angeschrieben und auch von sehr vielen eine Rückmeldung bekommen. Wir haben den Fragebögen geschickt, wie sie sich entscheiden. Wir haben viele Stellungnahmen zurückbekommen und wir stehen halt auch mit denen in Kontakt und versuchen, soweit mit denen zu diskutieren, dass sich auch die Unentschlossenen noch zur richtigen Seite bewegen. Also da sind wir im Moment sehr aktiv.
Aber da muss ich den noch nicht mehr anrufen, wenn Sie das schon für mich machen.
Unbedingt müssen Sie anrufen, denn wir sind ein Verband, der dafür ja auch zuständig ist, sowas zu tun. Und wir können sagen, wir haben 11.000 Mitglieder hinter uns. Wenn aber gleichzeitig die Bürger, die jetzt gar nicht engagiert sind in irgendwelchen Vereinen, wenn die sich dann auch noch melden und sagen, bitte sorgen Sie dafür, dass das nicht zugelassen wird, dann bekommen die nicht nur ein Stimmungsbild aus den Verbänden, wo ja viele Leute schon hinterstehen, sondern sie bekommen auch ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung. Und das sind die Leute, die die wählen. Und da müssen die drauf hören und die wollen auch darauf hören. Das möchten die wissen. Also die wollen auch diese Rückmeldungen haben. Ein Abgeordneter ist ja niemand, der auf irgendeinem Raumschiff schwebt und macht, was er will, sondern jeder Abgeordnete ist ja auch seinen Bürgern verpflichtet. Und die wollen wissen, was die Bürger davon halten. Deswegen wirklich diese Abgeordneten anzusprechen, anzuschreiben, ganz höflich, ganz sachlich, das ist immer eine gute Sache, um einfach klarzustellen, was die Bürger wirklich wollen.
Also das heißt, eine Liste mit den unentschlossenen Abgeordneten, die gibt's bei der Alpha, die Adresse gibt's beim Radio Horeb Hörerservice, Nummer gebe ich gleich durch. Frau Linder, die Initiative Stoppt PID hat auch die gleichnamige Website www.stoppt-pid.de.
Ja.
Was finde ich dort auf dieser Website?
Sie finden sind zum einen persönliche Stellungnahmen von Menschen, die von PID nichts halten. Zum anderen finden sie konkrete Darstellung, was ist das überhaupt? Also wenn man sich einen Überblick verschaffen will, was das ist, was da passiert, wie die Zahlen sind. Das ist also auch eine Sachseite, dass man sich einfach wirklich objektiv informieren kann, was passiert dabei überhaupt. Und es ist ein Zusammenschluss von mehreren Lebensrechtsverbänden, um eben ein ganz breites Forum zu schaffen, auch zur Diskussion. Man kann da auch schreiben, man kann Kommentare abgeben, man kann Kontakte knüpfen. Es soll ein ganz breites Bündnis sein, um eben den Politikern auch klarzumachen, das sind jetzt nicht nur die Lebensrechtsverbände, sondern da steckt eine ganz große Bevölkerungsschicht dahinter. Und dafür werden solche Seiten dann gemacht, damit jeder sich da einbringen kann. Wir sind auch auf Facebook für die Jugendlichen. Wir sind also da sehr weit verbreitet und da kann eben einfach jeder mitmachen, der sonst jetzt nicht in irgendwelchen Verbänden aktiv sein möchte, sondern jeder, der sagt, ich möchte nicht, dass das zugelassen wird, der kann sich über diese Seite dann dieser Sache in dem Sinne anschließen.
Frau Linder, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für Hörerinnen und Hörer und dass Sie uns das Thema auch nochmal wirklich sehr lebendig nahegebracht haben.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank, Frau Linder.
Ich danke Ihnen, Herr Miller.
Ihnen alles Gute und vor allem viel, viel Erfolg für Ihre Aktionen.
Vielen Dank.
Auf Wiederhören. Behüt Sie Gott.
Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, gerade eben habe ich es gesagt, wer also wissen möchte, wer die unentschlossenen Abgeordneten sind, die man mit einem Anruf oder mit einem Brief nochmal ansprechen könnte, eine Liste dieser Abgeordneten ist beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt, beziehungsweise auch die Adresse von Aktion Lebensrecht für alle, kurz alpha.ev, wo Sie mehr Informationen dazu bekommen. Wir haben auch einige Buchtipps dort für Sie hinterlegt unter der 08323 967 5110, können Sie den Radio Horeb Hörerservice telefonisch erreichen, beziehungsweise auch über www.horeb.org. Wenn Sie jetzt diese Sendung sehr spannend fanden und sehr erhellend und gerne möchten, dass Ihre Nachbarn, Freunde und Bekannten und Verwandten auch dieses Wissen mit Ihnen teilen, dann können Sie eine CD dieser Sendung kostenlos bestellen beim Radio Horeb Hörerservice. Einmal telefonisch 08323 967 5120, aber auch sehr einfach und noch unkomplizierter unter www.horeb.org. Einfach zu unserer Sendung gehen, das CD-Symbol anklicken, Ihren Namen, Ihre Adresse eingeben und schon gibt's eine CD für Sie und für die Sie mitbestellen. So, jetzt habe ich, glaube ich, nichts mehr vergessen, außer mich zu verabschieden. Es bedankt sich und verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.